Ja, schönen guten Abend. Also, ich weiß nicht, wer sich alles vorhin gemeldet hat. Also, wer mich nicht kennt, hat da nicht viel verpasst. Ich komme also aus Dellerhäuser und bin verheiratet. Wir haben 4 Kinder. Jetzt Nachwuchs im Stall mit den Schafen. Da hat man jetzt erst eine Nachtschicht hinter uns. Aber es scheint halbwegs so zu laufen. Der Galaterbrief, den wollen wir uns anschauen. Wir müssen mal gucken, wie weit wir kommen, uns die Verse entlang hangeln. Wir hören auf jeden Fall mit dem 6. Kapitel auf. Und ich gucke immer ein bisschen auf die Uhr. Ich habe extra noch eine eingepackt. Ich wusste nicht genau, ob hier irgendwo an der Wand eine hängt. Aber dass wir so halb nein herum sehen, dass wir erst mal für heute Abend zum Ende kommen. Und dann gucken wir mal, was wir so die Abende schaffen. Also über den ganzen Galaterbrief, da könnte man eigentlich drüber schreiben, so als Überschrift zur Freiheit berufen. Und manche überlegen vielleicht, oh, Paulus und Freiheit, passt denn das zusammen? Der mit seinen Vorschriften und was da immer so alles aufzählt, das ist doch manchmal das Gegenteil von Freiheit. Zeitlich gesehen sind wir im Galaterbrief so 15 bis 16 Jahre nach der Auferstehung von Jesus. Und da gibt es schon eine Reihe blühender Gemeinden in dem Gebiet der heutigen Türkei. Also wo wir so die Gemeinden von Galatien ansiedeln können. Die wurden allerdings im 7. Jahrhundert durch den Islam alle ausgelöscht. Genauso wie in Nordafrika schon eigentlich komplett missioniert war, wurde alles durch den Islam zerstört. Und der hat ja eine ganz große antichristliche Spitze, ganz deutlich sagen die Christus überhaupt nicht, unter keinen Umständen. Er ist nicht Gottes Sohn. Die Anfangszeit der Gemeinden in Galatien, das war von innerkirchlichen Kämpfen bestimmt und innergemeindlichen. Und das ist ja immer interessant. Man macht sich das gar nicht so deutlich, dass in den ersten Zeiten der Christenheit, dass es da große Auseinandersetzungen gab. Also jeder Brief im Neuen Testament ist im Grunde genommen geschrieben, weil es da irgendwelchen Ärger und irgendwelchen Streit gegeben hat. Es gibt heute so oft die Meinung, wir Christen, wir dürfen da keine Spannungen haben, aber das ist immer die Vorliebe des Teufels, irgendwas durcheinander zu bringen. Und nun könnte man sagen, ja, dann muss man halt ein bisschen netter miteinander umgehen, lasst doch jeden machen, was er will. Das geht eben nicht, weil es um die Beachtung der Lehre geht. Also was sagt wirklich die Bibel? Und das sehen wir in allen Briefen im Neuen Testament. Und immer wird da mit großer Deutlichkeit gesagt, wer sich dem Wort Gottes nicht unterwirft, der soll aus der Gemeinde ausgestoßen werden. Und gerade im Galaterbrief, da treibt es da Paulus auf die Spitze. Also nicht mit rausschmeißen, aber mit der Deutlichkeit seiner Argumente. Die ersten 3 Verse, wer eine Bibel mit hat, der liest einfach immer mal parallel mit, ob denn das stimmt, was ich so erzähle. Aber da hat man gleich ein gutes Geländer, wo man sich langhangelt. Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Also die Begrüßung, die Anrede des Briefeschreibens, die Adresse, aber schon solche Formalitäten, die sagen ja einiges aus. Der Name Paulus, das ist das schöne Programm. Es bedeutet der Kleine, der Geringe. So hat er sich selber gesehen. Und der gehört zu den Aposteln, also den Säulen der jungen Gemeinde, die bezeugen als Augen und Ohren Zeugen von Jesus. Und Paulus ist direkt in dieses Amt gesetzt worden. Und Paulus betont das, ich bin nicht nur durch einen anderen Menschen eingesegnet, sondern direkt von Jesus. Und das ist der Grund, warum wir nicht die Lehre der neuapostolischen Leute haben, die das Apostelamt immer wieder neu einsetzen. Also der Paulus hat später seinen Mitarbeiter, den Timotheus, nie als Apostel bezeichnet oder gesagt, so, ich setze dich jetzt als Nachfolger zum Apostel ein. Mit dem Tod der ersten Apostel ist dieses Amt erloschen. Die Apostel waren am Anfang die unmittelbar ersten Zeugen des Evangeliums und haben das nun weitergegeben. Also wir stehen heute auf den Grund der Apostel und der Propheten. Ohne die hätten wir von Jesus gar nicht viel mitgekriegt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir keine neuen Lehren oder neue Propheten haben wollen. Das ist ja manchmal ein bisschen der Wunsch, alles wenig anders und moderner zu gestalten. Wir müssen in unserer Zeit das alte Erbe der Apostel unversehrt bewahren und daran festhalten. Also nicht konservieren, das ist was anderes. Aber uns auf diese alten Worte immer wieder neu verlassen und fragen, was bedeuten diese alten Worte für unsere heutige Zeit? Also nicht stur das immer konservieren, das ist nochmal ein Unterschied. Und an der Stelle muss ich mich entscheiden, deshalb auch hier Original oder Fälschung. Ist da Paulus von Jesus eingesetzt und redet er in dessen Autorität oder ist er ein Übertreiber? Also haben wir das, was wir hier lesen, ist das das Original? Oder hat er halt mal was geschrieben, weil er dachte, jetzt schreibe ich mein Poesiealbum, was ich alles so erlebt habe und da können wir halt heute nachlesen. Das gilt nicht nur für den Galaterbrief, sondern für die ganzen Briefe, die er geschrieben hat. Also was nicht geht, dass ich sage, ach 1. Korinther 13, das von der Liebe, das ist so schön, das lassen wir stehen. Und die unbequemen Stellen, die lassen wir weg. Also vor Damaskus ist Paulus von Jesus berufen worden und in den Dienst gestellt. Und darum ist Paulus ein Vertreter, hinter dem die Autorität von Jesus selber steht. In unseren Tagen gilt es nicht mehr viel. Da wird gesagt, ja, der Paulus hat so persönliche Glaubenserfahrungen aufgeschrieben, aber das ist doch für heute uns nicht mehr verbindlich. Und wenn man dann fragt, ja, was glaubst denn du, was ist denn der Inhalt, was ist denn die Lehre? Ist Jesus der Sohn Gottes oder ist er nur ein Mensch? Ist er auferstanden oder nicht? Ist sein Blut Versöhnung für die Menschen oder nicht? Also das können viele nicht mehr beantworten. Da wird so herumgedruckst und gesagt, na, das ist doch gar nicht wichtig, was man glaubt, sondern wichtig, dass du überhaupt glaubst. Das ist ja Unsinn. Ich muss natürlich wissen, an was ich glaube. Das ist entscheidend wichtig. Ich muss zur Kenntnis nehmen, dass Gott mir Dinge einfach zu sagen hat für uns heute. Dass er mir eine Offenbarung gibt und mir eine Wahrheit übermittelt. Dass die Bibel mir einen Inhalt meines Glaubens gibt. Und da legt der Paulus einen großen Wert drauf und sagt, ich übermittle euch was. Und diese Mitte des Evangeliums, der Lehre, der Wahrheit, da darf eben nicht dran gerüttelt werden. Weil er die Wahrheit von Jesus hat und eben nicht nur eine persönliche Glaubenserfahrung ist. Jesus hat sich für uns dahin gegeben, das steht in Vers 4, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes unseres Vaters. Du wirst bis zu deiner Todesstunde nie weiterkommen, als dass das der Grund deines Glaubens ist. Jesus hat mir Barmherzigkeit geschenkt, Vergebung geschenkt. Und ich werde gerettet, weil Jesus meine Schuld täglich vergibt. Da erlebe ich Gottes Liebe und Freundlichkeit. Es gibt noch andere Themen, so im Glauben, dass ich Liebe übe, Gemeinschaft suche, aber das ist alles nachgeordnet. Dass ich Gottes Kind sein darf, dass ich in den Himmel komme, das ist die Folge der Vergebung der Schuld. Also Christus starb am Kreuz für mich. Das ist mein Heiland und das ist die Mitte unseres Glaubens. Und da müssen wir aufpassen, dass es so bleibt. Manche Christen sagen, ja, das war am Anfang so, als ich mich bekehrt habe, Jesus hat mir vergeben, aber jetzt habe ich so das Thema mit der Schuld abgehakt, das habe ich jetzt im Griff und nun sind andere Themen, die bei mir in der Mitte stehen. Also wer so denkt, den kann man nur wünschen, wenn du doch dein Herz kennen würdest. Also ich werde bis zu meiner letzten Stunde den Jesus brauchen, der für meine Sünden starb. Also ich merke das bei mir immer wieder, ich bin überhaupt kein Vorzeigemitarbeiter. Also was es da so an Dinge gibt, da kann man nur sagen, liebe Zeit, da, also wenn es um Vorbilder geht, müsste man sich jemanden anders suchen. Und deshalb weiß ich, bis zu meiner letzten Stunde bin ich darauf angewiesen. Also da werde ich nie fertig werden in meinem Leben. Das Schöne ist ja, da wo wir auf Jesus blicken und wissen, der vergibt mir meine Schuld, da sind wir uns einig. Vollkommen egal, ob wir aus einer katholischen Gemeinde kommen, Pfingstgemeinde, Baptisten oder wie ich, überzeugter lutherischer Christ, da erlebt man Gemeinschaft, wenn die Mitte stimmt. Also ein Anglikaner wie der John Scott, ein sehr bedeutender und guter Theologe, in unseren Augen schon fast ein bisschen katholisch, aber wenn das Herz bei Jesus schlägt, dann sind wir verbunden. Weil jeder weiß, mich liebt Jesus. Und durch die Apostel hat Jesus sein Wort und seinen Willen weitergegeben. Also das Neue Testament, das ist keine Sammlung von Glaubenserfahrungen. Also das sind sie auch. Hinter den Briefen steht die Autorität von Jesus. Und der Paulus nennt keine eigenen Qualitäten, die ihn zum Apostel gemacht haben. Und er sagt, also ich habe studiert, dann habe ich Mitarbeiterschulungen gemacht und so habe ich mich halt nach oben gearbeitet. Der sagt nur das eine, ich bin ein Gesandter und ein Bote von Jesus. Das ist die einzige Autorität, die er nennt. Paulus ist kein Einzelgänger oder Vertreter einer bestimmten Theologie. Also manchmal hört man so ganz gebildete Worte von der paulinischen Theologie. Also es gibt keine paulinische Sondermeinung. Der gehört in den Chor der Zeugen, die Jesus als Retter immer wieder bezeugen. Auffällig ist, er schreibt keinen Mahnbrief an die Irrlehrer, die dort auftreten, mit denen beschäftigen wir uns noch. Der schreibt der Gemeinde. Und deshalb ist es ja kein Privatbrief, sondern gehört in die öffentliche Vorlesung in die Gemeinde. Und deshalb gucken wir uns das heute Abend und die nächsten Abende auch an. Der Paulus ist erschrocken im Vers 6. Mich verwundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Also es geht hier nicht um einen anderen Frömmigkeitsstil, wo man sagt, ne, die falten halt die Hände, die anderen nehmen die Hände hoch. Es Hände falten, ich weiß gar nicht, wer das erfunden hat. Also in der Bibel wird an einer Stelle von Hände falten berichtet und das eigentlich auch noch negativ. In den Sprüchen steht es irgendwo, die Faulen falten ihre Hände. Ansonsten hätten die das früher anders gemacht. Aber es hilft einfach, sich zu konzentrieren, dass man weiß, mit den Händen wohin, und da hat sich das scheinbar so eingebürgert. Er sagt, es geht also nicht um irgendeinen Frömmigkeitsstil, sondern es ist Abfall von Gott. Irrlehre ist ja nicht nur in der Verbiegung des richtigen Denkens, es besteht die Gefahr, dass der Mensch zurück in die Gefangenschaft des Teufels kommt. Und hier tarnt sich die Verführung als frohe Botschaft. Also das ist ja das Gefährliche, dass Irrlehre im christlichen, in scheinbar biblischen Gewand immer wieder auftritt. Die Botschaft von Jesus, die wird stehen gelassen. Aber dann kommen eben noch so zusätzliche Dinge, die man alles eben auch noch machen sollte oder braucht. Da heißt es Jesus, ja, und dann kommen halt die ganzen Dinge mit dazu. Bei den Galatern war das so, es geht um eine einfache, fast banale Geschichte. Die ersten und die meisten Christen kamen zunächst aus dem Judentum. Also die waren im Gesetz des Mose, in der Tora aufgewachsen. Und es war bei den ersten Christen in Jerusalem überhaupt keine Frage, dass die in den Tempel gegangen sind. Die gingen in die Synagogen, auch wenn sie wussten, dass Jesus der Messias ist. Die hielten sich erstmal dort zur Gemeinde. Und von Anfang an aber hat Paulus den Gemeinden, die nicht aus den Juden hervorgingen, eben gesagt, ihr müsst nicht die ganzen Reinigungsvorschriften genauso übernehmen, wie es die Juden tun. Also ihr müsst nicht erst Juden werden, um dann richtige Christen sein zu können. Man hätte ja auch sagen können, also wisst ihr was, um des lieben Friedens willen, da führen wir dann Brauch ein, dass alle Jungs, die geboren werden, beschnitten werden, wie es die Juden machen, und dann ist doch alles fantastisch und in Ordnung. Und da sagt der Paulus das eben nicht. Und da kamen reisende Juden nach Galatien und die fingen nun an und sagten, ja, das ist ja ganz schön, dass ihr als Christen leben wollt, aber es ist natürlich besser, ihr richtet euch nach den Speisevorschriften, kocht koscheres Essen. Meine Tochter, die habe ich vor 14 Tagen abgeholt, die kam gerade aus Israel wieder, die hat dort über anderthalb Jahr gearbeitet. Und dann hat die immer schon gefragt, ob das koscher ist. Sie sagt, das ist mir wurscht, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Also weil die für die Leute, für diese im Heim gearbeitet haben, die alles Mögliche einhalten mussten. Schaden kann es ja nicht, wenn ihr diese ganzen Vorschriften macht. Und sicher ist es doch Gott wohlgefälliger. Schließlich hat es doch Gott so geordnet. Und da Paulus sagt, wer das tut, der verfälscht das Evangelium. Der verrät die Sache Jesus. Und nun kann man sagen, ja, der Paulus war halt schon immer so Wirrkopf und Streithammel. Wir leben heute in einer Zeit, wo in den Kirchen der Pluralismus hochgehalten wird. Also der Pluralismus ist ja eine gute Erfindung in der Neuzeit. Wenn man mal von der Kirche weggeht, mal in die Gesellschaft hineinschaut, da hat er ja eine ganz einfache Idee. Der Pluralismus sagt, es gibt viele Kräfte in der Gesellschaft, also es gibt der Arbeitgeber und es gibt die Gewerkschaften und die beiden, die muss man jetzt aufeinander loslassen, also die Vielfalt muss mal aufeinander losgelassen werden und erst wenn es so richtig knallt, dann kommt der richtige Kompromiss raus. Und wenn die Politiker sich einmischen und sagen, seid nochmal friedlich und benehmt euch nochmal, dann sagen die, nee, lasst das mal die Gegensätze aufeinander zuprallen, das wird schon wieder. In der Physik kennt man das Kräfteparallelogramm, also viele Kräfte greifen irgendwo an und es gibt einen Kraftpunkt in der Mitte. Und in Gedanken der Philosophie kommt die Erkenntnis, dass in einer demokratischen Gesellschaft sich alle Kräfte gegenseitig korrigieren. Lasst also alle Meinungen aufeinanderprallen. Da gibt es ein paar Spielregeln, die man beachten muss. Und dann wird sich alles gegenseitig korrigieren. Kann man mal überlegen, ob das heute überhaupt noch so gemacht wird oder ob das schon an vielen Stellen korrigiert wird. Also die haben gesagt, die politischen Parteien werden sich korrigieren, die Meinungen, alles wirkt zusammen und dann läuft es halbwegs. Also in der Schweiz, die haben da ein gutes System, die machen das ganz einfach. Die sagen nach der Wahl, die vier Parteien, die meisten Stimmen haben, die haben sich gefälligst zusammenzusetzen und eine Regierung zu bilden. Da gibt es gar keine Diskussion drüber. Und es scheint zu funktionieren. Und dieses Bild vom Pluralismus ist nun von der Kirche übernommen worden und man sagt, ne, es gibt nur ganz verschiedene Gruppen. Es gibt Leute, die haben eine liberale Einstellung zur Bibel, andere sind ein bisschen konservativ. Lasst doch die mal aufeinander los, die korrigieren sich doch gegenseitig. Ein tolles Bild für kirchenleitende Persönlichkeiten, vielleicht eine gute Lösung. Wenn der Paulus nicht geschrieben hätte, es gibt nur ein Evangelium. Und da kann man auch nicht drüber diskutieren, inwieweit das noch gültig ist. Und das war der Grund, warum sich die Bekenntnisbewegung den Titel gegeben hat, kein anderes Evangelium. Also es gibt nur eins. Es gibt nicht verschiedene. Man hat dann versucht, die Kurve zu kriegen, indem man sagt, ja, der Johannes hat eins geschrieben, der Lukas hat eins geschrieben. Aber die sind sich alle einig in dem Zeugnis von Jesus. Und ich werde nie zustimmen können, wenn es in der Lehre über Jesus verschiedene Meinungen geben kann. Also Jungfrauengeburt. Da gibt es Leute, die sagen, also das geht ja überhaupt nicht. Klar war der Josef der Mann, also wie die Frau Käsmann das immer erzählt. Aber dann muss man das mal weiterdenken. Was würde denn das bedeuten, wenn Josef der Vater gewesen wäre? Dann hätte Jesus nie für unsere Schuld sterben können. Warum war das Kreuz notwendig? Die Auferstehung, war das Grab nun leer? Man hört von vielen Leuten, wir haben doch alle Christus in der Mitte. Da muss man mal nachfragen, von welchem Christus redest du? Der da auferstanden ist, der sein Blut für uns gegeben hat? Oder einer, wo jemand sagt, also wegen mir müsste Jesus nicht sein Blut vergießen? Also ich werde mich nicht damit abfinden, dass wir an dieser Stelle bei den Verkündigungen über Jesus, also in den evangelischen Kirchen, das ist in Freikirchen, fängt das auch schon langsam an, dass es alle möglichen Meinungen gibt. Da gibt es die extremsten Ansichten, Gott ist tot oder für mich braucht er da nicht am Kreuz sterben. Also du musst nur mal das Glaubensbekenntnis hernehmen und mal die Leute fragen, jetzt gehen wir hier mal Zeile für Zeile durch. Wo kannst du da ein ehrliches Ja dazu sagen? Es gab Umfragen unter Pfarrern, das Ergebnis war erschreckend. Also wir können verschiedene Meinungen haben, was man politisch denkt. Also im September, wenn dann irgendwann die Wahl ist, da könnte ich mir vorstellen, wenn wir hier irgendwelche Zetteln verteilen, dass da nicht jeder hinter derselben Partei sein Kreuzel macht, sondern dass das sehr unterschiedlich aussehen wird. Das ist jetzt zum Glück auch gut so, dass wir das noch so machen dürfen und nicht einfach bloß einen Zettel abgeben und sagen, ja, es wird schon laufen. Aber über Jesus, da darf es keine verschiedenen Meinungen geben. Dass er der Sohn Gottes ist, über die Versöhnung unserer Sünden, gerade das Blut, was da geflossen ist. Ich kann nicht anders, weil das hier steht. Natürlich kommt da immer wieder ein Vorwurf, den man sich da gefallen lassen muss. Na, du bist eben ein Fundamentalist und eigentlich auch nicht besser wie die Islamisten. Ich weiß nicht, wer solche Vorwürfe schon mal gehört hat, aber wer sowas sagt, der hat keine Ahnung, worum es geht. Also zwei Dinge sind da sehr wichtig, und zwar die Lehrfrage und die Machtfrage. Also der Islamismus sagt, der Koran hat Recht, da gibt es kein Gewackel und das muss nach Möglichkeit die ganze Welt begreifen, es müssen alle Moslems werden. Also da ist eine Intoleranz in der Lehrfrage und eine Intoleranz in der Machtfrage. Bei den Christen sieht es aber anders aus. Es gibt eine Intoleranz in der Lehrfrage, also da ist der Paulus ein gutes Beispiel, und sagt an dieser Aussage, dass Jesus der einzige Weg ist, da gibt es nichts dran zu wackeln. Aber in der Machtfrage, da hat Jesus gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also da haben wir eine riesengroße Toleranz. Ich kann niemanden verdonnern und sagen, und du müsstest ganz genauso sehen. Ich kann mit der Einladung kommen, lass dich versöhnen mit Jesus. Aber was man daraus macht, das ist was ganz anderes. Also da ist der Riesenunterschied und manchmal muss man das Leuten hin und wieder mal erklären, dass wir in der Lehre die Bibel absolut intolerant ist. Aber in der Machtfrage, da sieht es ganz anders aus. Also wie die Welt zu regieren ist, da haben wir eine große Freiheit und Jesus sagt, das werde ich mir ganz zum Schluss entscheiden und richten. Evangelium, gute Nachricht. Und da Paulus sagt, es gibt nur eins, was mir den Himmel aufschließt, wo meine ganze Schuld weg ist, sie belastet mich nicht mehr. Es geht nicht um irgendwelche menschlichen Meinungen, was ich mir in meinen Kopf vorstelle, sondern das, was Gott von Anfang an beschlossen hat. Und das darf man auch nicht durch menschliche Theologie verändern. Und da Paulus sagt hier, mich wundert es, dass ihr euch so bald abwenden lasst. Also wenige Monate nach der Gründung hat es der Teufel schon geschafft, hier eine Spaltung anzufangen. Also ich befürchte mal, dass es gar nicht möglich ist, Spannungen zu vermeiden. In einer Gemeinde treffen sich nun mal verschiedene Sünder. Das ist nun mal so. Jeder hat eine andere Erfahrung, jeder hat einen anderen Hintergrund und die treffen sich zusammen. In den Urgemeinden ging es nicht immer nur harmonisch zu. Und da Paulus sagt, auch wenn ein Engel oder wir als Apostel was anderes sagen würden, der sei verflucht. da zucken schon manche zusammen, sondern darf man das überhaupt sagen? Ich kann doch den anderen seinen Glauben nicht absprechen und das macht man doch nicht. Also darum geht es dem Paulus auch nicht. Ich will niemanden seinen Glauben absprechen. Das kann ich gar nicht, weil ich in den anderen gar nicht hineingucken kann. Was weiß ich denn, was der Herr Theologieprofessor oder der Herr Doktor der Theologie alles so glaubt? Ich habe keine Ahnung, was der Stalin oder der Hitler vielleicht auch noch irgendwann geglaubt hat. Aber ich muss die Lehre beurteilen, die erzählen und weitergeben. Und das ist das Schlimme, wenn ein Kindergottesdienst, der Jungschar, der Jugendkreis, Konfirmandenstunde eben etwas anderes gelehrt wird, als was in der Bibel drinsteht. Es ist das Evangelium den Menschen nicht anvertraut mit den Hinweisen, jetzt macht man was Gescheites draus. Das Wort hier für verflucht heißt ausgestoßen. Also die Kirche im Mittelalter, die hat das Verfluchen sehr gerne in sehr unwesentlichen Punkten angewandt, wo sie den Kirchenbann verübt haben. Also heute findet sowas ja fast nicht mehr statt. Heute heißt es nicht mehr ja, Kirchenbann, sondern Lehrzuchtsverfahren. Also selbst wenn man sich selber anzeigt im Landeskirchenamt und sagt, hier, wie sieht's denn aus, wie entscheidet denn ihr, die halten sich vorsichtig sehr zurück und wollen das gar nicht entscheiden. Es geht dem Paulus ganz deutlich darum, wer anders lehrt, der ist verflucht, weil er sich dem Fluch Gottes aussetzt. Also das ist kein Spiel. Manche sagen, das kann man doch heute gar nicht mehr so sagen, aber wir wollen das immer wieder in aller Liebe und Deutlichkeit sagen, dass wir das Evangelium nicht ändern können. Weil Jesus gesagt hat, wer mich bekennt, den will ich auch vom himmlischen Vater bekennen. Und wer mich verleugnet, den werde ich auch verleugnen. Und da Paulus sagt das hier zweimal mit dem Verfluchen. Es geht also nicht um Randfragen. Eine Randfrage wäre für mich zum Beispiel, wie ich Menschen taufe. Also Jesus hat gesagt, mach das. Der hat aber keine Taufliturgie dazu gegeben und gesagt, das und das und das müsst ihr alles der Reihe nach beachten. Das Einzige, wir sollen die Menschen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Und deshalb ist es möglich, dass wir die Taufe unterschiedlich verstehen. Also manche sagen, das Kind soll das mit der Konfirmation machen, andere noch später. Wir haben das mit großer Überzeugung unsere Kinder taufen lassen, also als Baby. Und wenn jemand fragt, warum ich das gemacht habe, könnte ich das gerne erklären. Also es gibt in der Bibel eine Offenheit, wo man manchmal unterschiedliche Erkenntnisse drüber haben kann. Also wenn ich hier vom unterschiedlichen Alter rede, meine ich nicht die Wiedertaufe. Also das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Aber in der Frage, wer Jesus heute ist, da ist in unserer Kirche ein Streit losgegangen, der nie geklärt worden ist. Und dieses lästerliche Gerede, ja, Jesus war ein guter Mensch und sehr sympathisch und alles Mögliche, das ist das Schlimmste, was unsere Kirche lähmt und unfähig macht, dass es eine Erweckung gibt. Weil unser Zeugnis von Jesus nicht mehr eindeutig ist. Wir schneiden die Ehre von Jesus ab. Als wenn das von Menschen erfunden und erdichtet wäre, was wir hier lesen in der Bibel. Also Jesus selber stellt diesen Absolutheitseinspruch. Und da kann man bei jedem Vorwurf sagen, das ist aber sehr intolerant, was du hier von Jesus erzählst, dass er nur der einzige Weg ist. Da kann man sich sagen, ja, ist aber nicht meine Erfindung, das hat Jesus selber gesagt. Ich habe noch Verständnis, wenn einer sagt, nee, das glaube ich nicht, ich wäre Atheist, Moslem oder Buddhist, also wir leben in einer freien Welt oder wenigstens noch in einem freien Land, jedenfalls zur Zeit noch, wo du glauben kannst, was du willst. Aber in der Welt sieht es schon anders aus, wenn ich da einen anderen Glauben annehmen will. Paulus spricht hier scharfe und deutliche Worte. Und es ist ein großes Übel, wenn man das Rettungsseil, wo es nur eins gibt, was Jesus ist, auf den Müll schmeißt. Und wenn man es dann braucht, ist es nicht da. Also ich habe im Dezember eine Zeit im Krankenhaus in Allerbrunn gearbeitet, auf einer Corona-Station. Und da wurde es sehr unterschiedlich mit den Leuten, die ich dort besuchen konnte, mit denen reden und singen konnte. Da hast du sofort gemerkt, wer wirklich weiß, wo er nach dem Tod hingeht. Also da war eine, die wird 95 gewesen sein, schon ein bisschen, ja, also nicht mehr so alle Gedanken beieinander, war schon ein wenig durcheinander. Wenn die ein, zwei Worte gehört hat von dem Lied, da hat die das volle Kanne mitgeschmettert. Wenn ich da die Weihnachtsgeschichte vorgelesen habe und ich war bei den Hirten auf dem Feld, sobald die Hirte gehört hat, da ging das los, der Herr ist mein Hirte, und dann hat die den ganzen Psalm gebetet. Also solche Leute habe ich dort erlebt und es war klar, dass das irgendwann zu Ende geht. Und das Gegenteil habe ich ja erlebt, wo Leute nicht wussten, wo es nach dem Tod hingeht. Die könnten einfach nicht loslassen. Also in solchen Situationen, da wird es spannend. Weißt du, dass es einen Retter gibt und dass es ein Zuhause gibt? Also egal, ob du krank bist oder noch ganz gesund. Aber habe ich diese Gewissheit? Und wenn das Evangelium so zerstört und verfälscht wird, na, wenn Jesus ein guter Mensch war, der sich für den Arm eingesetzt hat, dann war das ja schön. Aber was nützt mir das jetzt in meiner Lebenskrise? Wenn ich das verfälsche, dann ist es das Übelste, was man tun kann. Und da gibt es bei dem Paulus nur noch Schärfe und Härte. Es gibt nur ein Evangelium, sagt er ja. Und dieses muss verkündigt werden, und da sind wir an Jesus gebunden. Also wir müssen, wenn es ums biblische, um biblische Lehre geht, immer wieder fragen, stimmt das, was ich glaube, mit der Bibel überein? Vers 11 geht es dann weiter, denn ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Also interessant ist, da Paulus hat nie gestritten über praktische Dinge, wie man Kinder oder Erwachsene tauft. Also ich bin mir jetzt nicht genau sicher, aber ich glaube, da Paulus hat allerhöchstens zwei Leute getauft, von denen er es noch wusste. Bei anderen hat er gesagt, weiß ich selber nicht, wenn ich da alles getauft habe. Er hat auch nie gestritten, wie man Ämter einsetzt, also wann die Orgel zu spielen hat und wann man da aufsteht und solche Sachen. Der hat einige Regelungen gesagt, auch im Blick auf die Ehe. Und er hat aber auch immer genau unterschieden und gesagt, das ist mein Gebot und das ist das Gebot vom Herrn. Also manches hat er offen gelassen, wie zum Beispiel mit dem Kopftuch. Wie man sich da noch drüber streiten kann, das ist mir immer ein Rätsel. Der hat gesagt, das ist bei uns so üblich, aber du müsst selber eine Lösung finden. Anderes hat er wieder genau geregelt. Aber in der Sache des Evangeliums, da hat er kompromisslos geredet. Und da müssen wir immer wieder unterscheiden. Was ist die Verkündigung von Jesus? Was bedeutet das für mein Leben? Dass er alleine uns befreit und nicht irgendwelche Zeremonien. Der springende Punkt ist, dass Menschen Jesus annehmen müssen. Und dann erzählt er kurz, wie es bei ihm gewesen ist, wie er frei geworden ist. Dieses Evangelium, so sagt Paulus, habe ich nicht gelernt. Und es kommt so ein kurzes Zeugnis von Paulus. Da stellt sich der nicht selber groß heraus, sondern bleibt sehr bescheiden. Also du kannst das Evangelium nicht studieren. Du kannst das Netz, wie ich früher russische Vokabeln eingepaukt habe. Also ich habe in der Schule russische Gedichte gesagt, ich hatte null Ahnung, was das übersetzt heißt. Es klang halt russisch, die Lehrerin war zufrieden und dann war es gut. Natürlich weiß ich von russisch nicht mehr. Also der Elia, mein Sohn, der hat in der Schule russisch. Oh, da sähe es schlecht aus, wenn mich da noch einer fragen würde. Ich kann das eben nicht durch meine menschlichen Gedankenvorgänge verstehen. Unser menschlicher Grips kriegt da vom Evangelium nicht viel mit. Da gibt es eine Sperre, weil das in unser menschliches Denken nicht reinpasst. Und da Paulus sagt ganz offen, das kannst du nicht lernen. Nun könnten sich die Konfirmanden rausreden und sagen, das haben wir ja schon immer gewusst, also müssen wir nicht mehr auswendig lernen. Wenn du immer was wiederholst, dann verinnerlichst du das und dann kannst du besser darüber nachdenken. Also das ist nicht gegen auswendig lernen gesagt. Aber es gibt eine Menge schwieriger Lehrinhalte, also moderne Physik oder Mathematik und was es da so alles gibt. Wenn du dich da dahinter klemmst, dann steigst du irgendwann einmal dahinter. Und wenn man sich sagt, das will ich jetzt wissen. Und das waren ja auch Hauptvorwürfe seiner Gegner. Der Paulus, der hat eigene Ideen gehabt, die hat er nie gepredigt und das als Evangelium von Jesus verkauft. Das geht ja bis in unsere Kreise. Da wird gesagt, ja, was Jesus gesagt hat, das ist verbindlich. Das hat mein Theologe in München rausgekriegt. Im ganzen Evangelium gibt es nur 4 Worte, die echt von Jesus sind. Wie er das rausgekriegt hat, habe ich keine Ahnung. Und das, was der Paulus gesagt hat, ja, das ist zwar ganz nett, aber das hat heute keine Gültigkeit mehr. Und er kommt mit einer ungeheuren Aussage. Für viele klingt es überheblich und anstößig. Was ich euch gepredigt habe, ist nicht von menschlicher Art, sondern von Gott, also das Original. Und weil das so ist, kann der natürliche Mensch das gar nicht begreifen. Also wer versucht, die Bibel nach psychologischen, sozialen, politischen, philosophischen und allen möglichen Maßstäben zu erfassen, da wird einiges verstehen, aber am eigentlichen Inhalt total vorbeigehen. In den theologischen Ausbildungen, das wird immer zu wenig betont. Im Grunde kann ich Theologie erst dann studieren, wenn Gott das Wunder tut und mir sein Wort offenbar macht, also öffnet. Dann kann ich ja über Gott nachdenken. Vom menschlichen Denken komme ich nicht hinter das Geheimnis. Und deshalb nimmt die Theologie oft den Vorschlaghammer und Dynamit, um das Ganze aufzubrechen. Und dann kommt halt nichts mehr raus dabei, weil alles kaputt ist. Das wäre nochmal ein Extra-Thema. Wie kann ich denn dort dahinter steigen? Jesus hat es mal komischerweise im Gebet Gott gedankt. Herr, danke, dass du es den Weisen und den schlauen Leuten verborgen hast. Und da könnte man ja sagen, na, wie will man denn das erkennen, was denn Gottes Wille ist und sein Wort erkennen? Und da sagt er, nee, die demütig sind, die kleinen Leute, die Hilfe brauchen, die erkennen das. Aber die sagen, ich will das mit meinem Verstand machen, da bleibst du auf der Strecke. Ich habe es, sagt der Paulus, durch eine Offenbarung von Jesus. Und die Gegner von Paulus haben ihn schlecht gemacht und gesagt, ja, da redet ja bloß von irgendwelchen Zeug. Der Paulus sagt, ich bin der Anfang einer solchen Kette, also wo die Offenbarung Gottes losgeht. Da ist auch kein Lehrling eines anderen Apostels gewesen. Das ist der Grund seiner Verkündigung, dass er sagt, Jesus hat es mir persönlich damals bei Damaskus deutlich gemacht. Luther hat in der Erklärung zum 3. Glaubensartikel das mal beschrieben, dass sich jeder, der heute auf direkte Gottesoffenbarung beruft, ist ein Verführer und darf in der Gemeinde keine Autorität beanspruchen, weil er sagt, eine direkte Offenbarung, Gottesoffenbarung, die war bei den Aposteln. Und da sagt, wer heute sagt, mir hat Gott das und das gesagt und stellt dann irgendwelche Dinge auf, die mit der Bibel nicht mehr im Einklang stehen, das sagt Luther, der hat keine Autorität. Wir stehen heute in der Kette des überlieferten Wortes. Also wir, was wir sagen, das muss anhand der Bibel geprüft werden können. Und wenn das mit der Bibel nicht mehr übereinstimmt, dann ist es keine Offenbarung von Gott. Es wird das Kennzeichen des Antichristen sein, der sich nicht mehr in diese Kette stellt, in diese biblische Kette von Autoren, sondern sagt, ich habe jetzt was ganz Neues und was ganz Aktuelles direkt von Gott gekriegt. Bibel können wir beiseite legen, ich weiß, wo es lang geht. Also wenn jemand sagt, in der Bibel steht es so, aber wir machen das anders. Dann hat er einfach seine Kompetenz überschritten. Also es gibt auch heute noch Visionen, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber Visionen müssen geprüft werden. Sind die mit dem Wort Gottes gedeckt? Und da geht es ja schon los. Wird eine Prüfung durch die Gemeinde, durch die Ältesten abgelehnt und behauptet, das muss man gar nicht prüfen, das ist direkt von Gott, dann ist diese Vision von der Gemeinde abzuweisen. Mit der Damaskus-Begegnung zwischen Paulus und Jesus, da sind die leiblichen Offenbarungen von Jesus abgeschlossen. Da hat sein Apostel gesammelt und durch deren Verkündigung wird nun das Reich gebaut und Gemeinde versammelt. Also deshalb stehen wir im Grunde auf dem Fundament der Apostel, dass wir das nachlesen können. Und damit ein Mensch zum Glauben kommt, da muss Gott selber das Wunder tun, den Riegel wegschieben. Offenbarung heißt, dass Gott einen Vorhang wegzieht. Und auf einmal geht ein Licht auf und sagt, ja, jetzt weiß ich, was in der Bibel steht, jetzt begreife ich das. Was kann der Mensch tun? Da kann nur sagen, Herr, nimm meine Blockierung weg. Ich kann nicht sagen, Herr, lass mich glauben. Da sagt Gott, lass ich dich, überhaupt kein Problem, die Bitte ist sofort erfüllt. Ich kann nur bitten, Herr, nimm meine Finsternis weg, meine Augen sind blind. Das Evangelium ist im Grunde genommen nicht unverständlich. Es ist ja nicht schwierig. Jeder geistig Behinderte kann erfassen, was Jesus für uns getan hat. Aber manchmal ist unsere menschliche Art so verwurzelt in Dingen, dass wir manches nicht verstehen wollen. Es gibt Dinge, wo ich auch Fragen in der Bibel habe und sage, ich habe keine Ahnung, warum das da drin steht. Also fehlt mir manchmal die Erklärung dazu. Die Punkte sind aber für mich überhaupt nicht schlimm, weil ich genug Dinge in der Bibel erkannt habe, wo ich ganz genau weiß, was Jesus von mir will und wo ich noch genug zu tun habe, das erstmal umzusetzen, ehe ich mich ständig um neue Dinge kümmern muss. Denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte. Und übertraf in Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Satzungen der Väter. Also er erzählt, wie er früher gelebt hat. Er verschweigt seine Vergangenheit nicht, aber auch hier hält er sich zurück. Also manchmal kann man das so beobachten, wenn manche so aus ihrem Leben erzählen, was das alles für schlechte Leute waren und da denkt man manchmal, Mensch, das ist ja erstaunlich, was da so alles erzählt wird. Da hält er sich ein bisschen zurück. Er erzählt, wie er Religion erlebte. Also Religion ist was, wo Menschen sich mit Gott beschäftigen. Es gibt viele christliche Religionen, dass sich Menschen mit Gott beschäftigen, Gedanken über Gott haben, ihren Lebensstil danach richten. Man kann religiös sein, sich mit frommen Themen beschäftigen. Das war es aber nicht bei Paulus. Da sagt, ich war richtig eifrig. Da befolgte das Gesetz, die Speisegesetze waren klar, den 10. gab er pünktlich. Neben den 10 Geboten, die 613 Ge- und Verbote, das alles fordert einen strengen Lebenswandel. Und das Verhängnis ist, dass Gesetzesfrömmigkeit nie zur Ruhe kommt. Da Paulus will unbedingt ein Leben führen, um Gott gerecht zu sein. Und das ist erst geschafft, wenn Gott ihnen diese Gerechtigkeit zuspricht. Manche haben vielleicht also das innere Verlangen, sagt, Mensch, ich will doch gerne vor Gott richtig leben. Und da wird alles dran gesetzt und abends stellst du fest, Mist, wieder nicht geschafft. An irgendeinem Punkt wieder gescheitert. Und das ist was völlig anderes bei denen, die als Christen leben, die Gerechtigkeit vor Gott. Die wird dir ganz am Anfang bei deiner Bekehrung zugesprochen. Das ist nicht erst das Endergebnis, wenn du dich ordentlich benommen hast. Die Nachfolge hinter Jesus ist keine Möglichkeit, um vor Gott gerecht zu sein. Das kannst du dir immer nur wieder schenken lassen. Und damit hatten die Galater Riesenschwierigkeiten. Das steckt in einer Art der Gesetzlichkeit drin, dass man sich ständig vergleicht, dass man stolz drauf wird, was man geschafft hat, dass das Maß der Anstrengung bestimmt an den Lohn. Und daher konnte da Paulus die geschenkte Gnade von Jesus nur ablehnen. Und deshalb kommt dieser Hass über Jesus so hin. Denn der lehrte genau das Gegenteil. Und sein Eifer, den er hatte, machte ihn zwangsläufig zu einem Feind von Jesus. Die Frömmigkeit aus dem Gesetz führt immer zum Hass gegen das Evangelium. Zwischen einem gesetzestreuen Juden und einer, der allein auf die Gnade baut, da kann es bis heute keinen Ausgleich geben. Und der Paulus, der setzt diese Ablehnung in die Tat um und verhaftet oder lässt die Christen verhaften, die das gemacht haben. Und deshalb kannte sich der Paulus eben mit der Lage von den Galatern so gut aus, dass er wusste, ich weiß sehr genau, die wollen das Gesetz erfüllen, geben sich Mühe und erkennen nicht, dass man, wenn man wieder Gesetze einführt, sie wieder abhängig werden und die ganze Gnade von Jesus verspielen. Da wird es dann weitergehen, wie das ganz praktisch aussah. Mit solchen Dingen, die da Paulus ansprechen muss, und sagt, wenn ihr euch darauf einlasst, seid ihr auf dem Holzweg, dann ist es mit der Freiheit vorbei. Dann versucht er wieder selber irgendwas zu schaffen, was ihr überhaupt nicht schaffen könnt. Es hat mal einer gesagt, Christsein ist leicht. Und manch einer denkt, na, wenn du wüsstest, wie mir das geht. Und dann hat er gesagt, Christsein ist schwer. Eigentlich nicht nur schwer, es ist unmöglich. Also ich von mir aus, ich krieg's nicht hin. Ich bin da immer wieder auf Jesus angewiesen und lade ihn in mein Leben ein. Und wenn ich sage, Herr, mir fehlt die Kraft, dass da Jesus sagt, ja, weiß ich. Ist aber gar nicht so schlimm. Ich bin ja die Kraft. Und wenn ich sage, ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll, was der nächste Weg ist, sagt Jesus, ist nicht schlimm, ich bin ja der Weg. Ich will doch in dir wohnen. Und das mussten die Galater wieder neu lernen, dass es nicht auf die Gesetze ankommt, sondern auf die Verbindung zu Jesus. Ich möchte gern mit euch beten. Herr Jesus Christus, hab dir Dank, dass wir dein Wort haben dürfen. Und dass wir da immer wieder nachlesen können, worauf es ankommt, was wirklich entscheidend ist. Dass wir wissen, wer du bist, was du für uns getan hast. Und dass du den Weg frei gemacht hast zum Vater in den Himmel. Und das können wir uns nicht verdienen, weder durch irgendwelche guten Werke, noch durch Regeln, die wir aufstellen, das können wir uns nur schenken lassen. Und wenn wir dann beschenkt sind, dann hat es auch Auswirkungen für unser Leben. Danke für die Möglichkeit, die wir haben, hier in Freiheit zusammenzusitzen und dein Wort zu lesen. Wir wollen dich bitten, dass wir da an deinem Wort festbleiben, dass wir uns immer wieder persönlich überprüfen, das, was wir hören, Herr, dass wir da dranbleiben. Danke, dass wir nicht alleine sind, dass du uns in eine Gemeinde gestellt hast, dass wir uns gegenseitig helfen und unterstützen können, da, wo es schief läuft, wieder zurechthelfen. Danke, dass du uns begleiten willst. Und Herr, nun bleibe du bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Amen. Jetzt singen